Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Herzlich willkommen zu Bildung in Thüringen, heute mit Michael Kummer und Richard Schäfer.
Hallo Richard.
Hallo Micha, schön, dass du da bist und wir haben uns entschlossen, heute mal die ernsten Themen mit einem humorvollen Beitrag zu beginnen. Micha, bitte.
Genau, wir wollen, also Bildungsthemen sind immer so furchtbar ernst und wir wollen jetzt immer den Bildungsbrüller der Woche machen oder alle zwei Wochen. Neulich bin ich auf eine Internetseite gestoßen, die fand ich sehr gut, weil da geht es darum, wie Lehrer sich oder Lehrerinnen sich über ihre Schüler lustig machen. Normalerweise findet man das ganz oft im Netz andersrum. Schüler posten irgendwas Lustiges oder weniger Lustiges über ihre oder Peinliches über ihre Lehrer. Den Spieß drehen wir heute um und fangen damit heute an. Ihr seid aufgefordert, uns auch was einzusenden. Meldet euch per E-Mail. Und ein besonders, wie ich finde, ein besonders witziges Erlebnis schilderte dort jemand. Und zwar der Erdkundelehrer teilte in der 9. Klasse Folgendes mit. Also wenn ihr mal bei einer Aufgabe nicht weiter wisst, dann gibt es 4 Standardantworten in der Schule. Hitler, Stalin, Kalaschnikow oder Coca-Cola. Eine davon stimmt immer. Wenig später beantwortete dann ein Mitschüler die 4 Fragen einer Klausur mit genau diesen Antworten, hat sich daran erinnert. Er bekam die Note 6. Darunter stand der Kommentar, na begründen musst du es schon.
Lehrer machen sich über Schüler lustig. Das ist also, da gibt es ganze Seiten, da gibt es wahrscheinlich auch Bücher, genauso gut wie es Bücher umgekehrt gibt, wo Schüler sich über Lehrerinnen und Lehrer lustig machen. Aber jetzt von der Freude, vom Spaß an der Freude zum Ernst in der Bildungsarbeit. Und da gab es gestern und vorgestern schon Nachrichten darüber, dass die Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst wieder begonnen haben und dazu gab es auch erste Aktionen von den Gewerkschaften. Du warst gestern live dabei. Vielleicht kannst du für die Hörerinnen und Hörer erstmal kurz die Gemengelage schildern. Wer streikt oder kämpft für was und welche Ziele sind da zurzeit realistisch?
Ja, also das ist eine Tarifrunde im Bereich TVÖD, Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, also für die öffentlich Angestellten des Bundes und der Kommunen vor allen Dingen. Das ist zu unterscheiden von der Eingruppierungsstreitigkeitenrunde im letzten Jahr, was den sozialen Erziehungsdienst betrifft. Wir haben da öfter jetzt mal Anfragen, warum streikt ihr denn schon wieder und so weiter. Das ist doch ganz blöd. Ihr habt doch letztes Jahr schon, aber das war sozusagen, da ging es um Eingruppierung. Welche Arbeit leiste ich und wie, welche Gruppe komme ich da rein? Und diesmal geht es tatsächlich um Geld. Und wir sind damit zusammen mit den Tarifgewerkschaften des öffentlichen Dienstes in die Verhandlungsrunden gegangen mit einer Forderung von 6%. Und zwar vor dem Hintergrund, dass die Steuereinnahmen so weit und groß sprudeln wie noch nie. Die sind so hoch wie noch nie. Der Überschuss des Bundes ist riesig. Es ist eher ein Verteilproblem dann zu den Ländern und Kommunen. Und einzelne Kommunen sind reich und viele andere nicht. Aber das Geld prinzipiell ist da. Deswegen denken wir, dass das berechtigt ist. Daneben wollen wir die Azubis und die Praktikantinnen auch stärken und fordern für die mindestens 100 Euro mehr als Sockelbetrag. Also da reichen diese 6% eben nicht aus, weil das wäre nur ein sehr kleiner Betrag. Und dann wollen wir uns an dieses, sag mal, unsägliche Befristungswesen rankämpfen und sachgrundlose Befristungen sollen in diesem Tarifvertragswerk ausgeschlossen werden. Und mit diesen Forderungen sind wir, also die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, da in die Tarifverhandlungen gegangen, zusammen mit Verdi und dem Beamtenbund. Ja, und die Arbeitgeber haben erstmal gar nichts gesagt, sich gar nicht gerührt in der ersten Verhandlungsrunde, überhaupt kein Angebot gemacht und dann
kommt, Wie schon so oft,
das ist mittlerweile, sagen wir mal, ein bisschen Folklore und dann kommen die Warnstreiks. Das heißt, Arbeit wird für eine geringe Stundenanzahl für 2, 3 oder 4 Stunden ausgesetzt. Die Leute kommen dorthin aus den jeweiligen Bereichen. Also bei uns ist das eben, oder was die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft vertritt, eben die unter anderem die Erzieherin im Kita-Bereich, von denen sind viele kommunal angestellt, und wer die dann so, die in der Stadtverwaltung und die Müllfahrer und so, solche Gruppen. Und die haben sich dann eben getroffen gestern, also Montag ging es los, und am Dienstag eben gestern war dieser Warnstreik in Gotha, und da war ich dabei. Da haben sie circa 70 Beschäftigte eingefunden vor dem neuen Rathaus, und wir sind dann gemeinsam, also da gab es eine kleine Kundgebung, und dann sind wir gemeinsam durch die Altstadt zum alten Rathaus gezogen. Dort ist der Amtssitz des Oberbürgermeisters, und haben dort die Kundgebung noch einmal abgehalten, inklusive eines musikalischen Beitrags, und dann nach anderthalb Stunden war die Veranstaltung auch vorbei.
Nun hast du einen Begriff genannt bei den Befristungen, sachbezogene oder sachunbezogene Befristungen. Vielleicht kannst du den nochmal kurz klären, was ist damit gemeint?
Ja, man muss halt Arbeitsverträge sachlich begründen, warum die befristet sind, also Projektarbeit etc. Wenn man das sachgrundlos macht, denken wir halt, das ist die Rechtsauffassung von uns, dass das eigentlich nicht rechtens ist, weil wenn dann die gleiche Arbeit wieder, dann wird der Vertrag nochmal verlängert und nochmal, aber der Mitarbeiter Kettenverträge macht eigentlich immer die gleiche Arbeit, dann hat er eigentlich irgendwann früher oder später das Anrecht darauf, einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu bekommen, und wir möchten das gerne in dieses Tarifwerk hineinbekommen.
Wie ist jetzt die Zeitschiene für diese Tarifauseinandersetzung? Das waren jetzt Warnstreiks, erste Verhandlungen hat es gegeben, hast du gesagt. Wie geht es da jetzt weiter?
Also am Montag, Dienstag ist die zweite Verhandlungsrunde. Da hoffen wir drauf, dass sich da schon was bewegt. Wir werten das dann aus am Mittwoch zusammen mit Verdi, was da eben rausgekommen ist. Das wird Dienstagabend kommuniziert in den Medien und über unsere Gremien. Und dann werden wir uns zusammensetzen. Vielleicht müssen wir es auch nicht mehr uns zusammensetzen, vielleicht sind die Forderungen in Gänze erfüllt, ist aber eher unwahrscheinlich. Und dann gibt es, also dann müssen wir gucken, was wir da machen, dann gibt es gegebenenfalls noch eine dritte Verhandlungsrunde.
Auf jeden Fall werden wir hier bei Bildung in Thüringen da am Ball bleiben und den Hörerinnen und Hörern hier in Erfurt, aber auch in Jena, die Informationen rübergehen, wann, wo, welche Aktionen stattfinden und mit welchem Ergebnis andere stattgefunden haben. Ja. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Musik, und zwar Nervs von Lilly Wolf, ausgesucht von Micha, und danach geht es weiter mit dem großen Thema Inklusion, dem wir uns in den nächsten Sendungen intensiv widmen wollen.
zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr. Bildung in Thüringen. Auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
Das Thema Inklusion wird uns heute in dieser Sendung beschäftigen und ich freue mich jetzt am Telefon begrüßen zu können Jörg Lorenz, Leiter des Förderzentrums Dr. Albert Schweitzer in Bleicherode. Hallo Jörg.
Hallo Richard, grüß dich.
Ja, wir kennen uns schon seit langem und deswegen haben wir uns auf das Du geeinigt. Jörg, wenn man das Thema Inklusion anschneidet, dann kommt man immer auf zwei Positionen. A, alle erkennen an, ja, Inklusion ist notwendig, aber sagen dann B, es geht nicht so, wie es gemacht wird. Die Art der Umsetzung steht in der Kritik. Warum ist das so?
Gegenfrage, wenn du dir ein Auto kaufen willst, sparst du zuerst oder kaufst du einfach?
Ja, man muss natürlich überlegen, was will man erreichen mit dem Auto und dann muss man die Finanzen klären, klar.
Richtig, und das ist das große Problem, was wir momentan in Thüringen haben oder nicht nur in Thüringen haben, auch in anderen Bundesländern. Es wird die Behindertenrechtskonvention, die durch die UN verabschiedet worden ist, in Deutschland ratifiziert. Das Ganze passierte an einem Donnerstagabend irgendwo im Bundestag, wo alle nach Hause wollten und gar nicht über die Folgen nachgedacht haben, was sie da überhaupt unterschrieben haben. Des Weiteren ist das Problem, dass natürlich die Interpretation dieser UN-Behindertenrechtskonvention auch immer recht schwierig ist. Die einen sagen, es geht hier einfach darum, dass die Länder, die vorher schwach waren, die vorher gar keine Bildung von beeinträchtigten oder behinderten Menschen hatten, dass die welche bekommen. Und zum anderen gibt es die Länder, die ganz stark in der Integration schon waren und sich auf den inklusiven Weg machen sollten. Und nun haben wir das Problem, dass wir natürlich das auch wollen. Also das Problem ist es daher, dass wir natürlich etwas wollen, was viel, viel Geld kostet. Und dieses Geld fängt an, dass es die Schulträger zur Verfügung haben müssen oder vorhalten müssen, indem sie Schulen umbauen, indem sie darüber nachdenken, ob sie nicht möglicherweise Schulen zusammenlegen, Schulstandorte aufgeben. Das Problem wird dann übertragen an die Gemeinden, die möglicherweise auch als Schulträger fungieren und kein Geld haben. Das Problem wird weitergereicht dann an die Personen, die in Schule unterrichten. Hier steht die Frage, gibt es genug Personal über Jahre? Seit über 10 Jahren wird darüber nachgedacht und überlegt, wie können wir das Personaldefizit in Thüringen positiv verändern und da bewegen wir uns immer noch auf dem Stand von vor 10 Jahren. Und das halte ich einfach für traurig, auch bezogen auf die Inklusion. Dann ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt der, dass man seine Haltung verändern muss. Und wenn Pädagogen grundsätzlich kein Interesse an Veränderung haben, weil sie eben schon immer Einzelkämpfer waren, dann sagen sie für sich natürlich auch, ich möchte keine Veränderung und die Inklusion wird scheitern. Also die Frage der Haltung ist ganz entscheidend. Und
Jörg, ist denn die Frage der Inklusion in Thüringen zu wenig vom Kind ausgedacht?
Ja, natürlich. Wenn ich an meiner Schule die Hälfte der Schülerinnen frage, oder ich habe so eine Befragung mal gemacht, die ist zwar sehr populistisch eigentlich gewesen, vor knapp 6 Jahren, habe ich alle Schüler mal befragt, was wäre, wenn ihr morgen an eure alte Schule gehen könntet, an eure Schule im Wohnort, würdet ihr dann von heute auf morgen wieder an diese Schule gehen, beziehungsweise würdet ihr unsere Schule hier verlassen? Da haben 85% aller Kinder gesagt, nein, wir wollen auf jeden Fall, Kinder und Jugendlichen gesagt, wir wollen auf jeden Fall hier bleiben. Und 5% haben sich gar nicht geäußert und 10% waren dagegen. Also wären also sehr gerne, also gegen unsere Schule wären also sehr gerne an ihre Grund- oder Regelschule am Heimatort wieder zurückgegangen.
Das spricht natürlich für eure Schule, ne?
Das mag das eine sein, aber zum anderen ist natürlich auch die Frage, was muss an den Grund- und Regelschulen und Gemeinschaftsschulen verändert werden? Also wenn die Förderschulen in Thüringen aufgefordert werden, Konzepte zu gestalten oder auszubauen, die Konzepte bestehen ja, diese Konzepte auszubauen, die sich zum gemeinsamen Unterricht äußern, beziehungsweise die den gemeinsamen Unterricht umfassen und die Grund- und Regelschulen und Gemeinschaftsschulen nur am Rand hinterfragt werden, habt ihr ein Konzept zum gemeinsamen Unterricht? Ich glaube, da fängt das Problem doch schon an. Nicht wir als Förderzentren müssen uns auf den gemeinsamen Unterricht einstellen, sondern die Grundregel- und Gemeinschaftsschulen und gegebenenfalls auch die Gymnasien müssen sich mit der Thematik gemeinsam gemeinsamer Unterricht tiefsinniger beschäftigen. Und dort liegt ja auch meines Erachtens nach der Hase im Pfeffer, dass man natürlich dann diesem Einzelkämpferpädagogen sagt, so, jetzt hast du auf einmal drei Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, nun kümmere dich mal, aber wie? Naja, gut, da kriegst du eine Fortbildung, wenn du da hinfährst von Nordhausen nach Bad Berka, um dort eine Stunde etwas zu hören, was du auch erlesen hättest können, hat man dann die Lust darauf? Oder dann ist die Frage natürlich auch, wer denkt an die Begabtenförderung? Wenn man neue Unterrichtskonzepte im Unterricht einsetzt und ausprobiert, ist es immer auch eine Frage des Ausprobierens. Und wie viel Ausprobieren wollen wir unseren Kindern noch zumuten?
Da ist immer auch die Frage von den Lehrerinnen und Lehrern, dass also A, zu wenig Zeit, zu wenig materielle Voraussetzungen etc. Geschaffen worden sind. Nun sind ja nun fast 10 Jahre da vergangen, seitdem die Konvention unterschrieben worden ist. Hat sich da gar nichts getan? Ist da immer noch dieser Anfangszustand zu registrieren?
Nein. In keinster Weise. Natürlich hat sich hier eine ganze Menge getan, es hat sich eine Menge positiv entwickelt, es hat sich eine ganze Reihe an Entwicklungsprozessen aufgetan, wo man eigentlich nur weiter dran arbeiten muss. Also das sehe ich nicht so, dass sich hier gar nichts getan hat. Das Problem ist, dass sich an bestimmten Stellschrauben oder Gelingensbedingungen nichts verändert hat, wo alle immer gesagt haben, die müssten verändert werden. Diese Gelingensbedingungen, wenn ich sage alle, dann meine ich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, da meine ich den Thüringer Lehrerverband, da meine ich Behindertenverbände, da meine ich Wohlfahrtsverbände, die immer gesagt haben, es müssen Gelingensbedingungen dazu beitragen, dass Inklusion in den Schulen und überhaupt in Bildungseinrichtungen gelingen kann. Und wir haben natürlich das Problem gegenwärtig in Thüringen, wie auch in anderen Bundesländern, dass neben der Frage der Inklusion bezogen auf die Menschen mit Beeinträchtigung oder Behinderung auch die Frage der Migration noch mit hinzukommt. Und die stellt natürlich jetzt die Probleme an Grundregeln und Gemeinschaftsschulen insoweit wieder in einen anderen Vordergrund, dass man natürlich auch personell bestimmte Sachen, die man vorhatte, nicht realisieren konnte, weil da eben andere Sachen wichtiger waren. Also ich denke da jetzt nur an Personaleinstellungen, wenn ich davon ausgehen kann, dass das stimmt, was man so in der Zeitung liest, dass das Ministerium immer vorhat, Sonderpädagogen einzustellen, aber auch keine Sonderpädagogen findet, weil der Markt einfach leergefegt ist, dass keine Pädagogen da sind, die man einstellen könnte, selbst wenn man es wollte.
Soweit Jörg Lorenz, Leiter des Förderzentrums Albert Schweitzer in Bleicherode. Und nach einer kurzen Musikpause setze ich das Gespräch fort. Thank you.
Bildung in Thüringen.
Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de.
Wir setzen jetzt das Gespräch mit Jörg Lorenz, dem Leiter des Förderzentrums Dr. Albert Schweitzer aus Bleicherode, fort. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wie kann es denn heute gelingen, Inklusion in den Thüringer Schulen jetzt peu à peu einzuführen, dass also beide Seiten, sowohl die zu beschulenden Kinder als auch die Eltern und auch die Lehrer, zufrieden sind?
Wo fange ich da an? Ja, also es gibt eine ganze Menge Sachen, die man machen könnte. Also ich glaube, der erste Punkt ist der, dass die Pädagogen immer wieder darauf hingewiesen werden müssen, dass sie ihre Haltung verändern müssten. Dass sie rausgehen müssten aus ihrer Einzelkämpfertätigkeit, dass sie sich verändern müssten, auch bezogen auf ihr Bild, was sie von sich selbst als Lehrer haben. Ja, das ist ja auch so ein Punkt. Viele sind als Einzelkämpferlehrer damals losgezogen, als sie jung nach dem Studium gekommen sind, und nun auf einmal werden sie in eine Situation geschoben, die sie vorher nicht hatten. Ich habe mal eine Aussage einer Grundschullehrerin gehört: Wenn ich Sonderpädagoge hätte werden wollen, dann hätte ich das studiert. Und jetzt habe ich 5 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in meiner 26-köpfigen Klasse an einer kleinen Grundschule auf dem Dorf.
So verkehrt die Haltung nicht, oder?
Natürlich ist sie nicht so verkehrt, aber was soll's? Die Situation ist einfach da. Also ich kann ja jetzt nicht sagen, ich gehe aus dem Feld und erledige die Aufgaben nicht, die anstehen. Hans Wocken, ja, so ein berühmter Sonderpädagoge, der durch die Welt zieht und immer alles sagt, es ist ganz einfach, was die Fragen der Inklusion anbelangt, der sagt eben immer, die Sonderpädagogik, das ist nicht unbedingt eine besondere Pädagogik. Die ist nur eine Pädagogik, die das ein oder andere berücksichtigt oder tiefsinniger berücksichtigt, vielleicht auch eine andere Haltung hat. Und ich glaube, die Haltung ist das eine, das sagte ich schon mehrfach. Zum nächsten ist es so, dass man natürlich überlegen muss, dass jede Grundregel und Gemeinschaftsschule durch die Schulämter, durch das Ministerium aufgefordert wird, ein ordentliches GU-Konzept zu erstellen und das dann so gestaltet wird, dass alle Beteiligten da auch einbezogen werden. Und hier geht es schon weiter. Die Förderpädagogen oder Sonderpädagogen, die sich an den Schulen befinden, haben natürlich das Problem, dass sie oftmals nur mitlaufen, dass sie manchmal gar nicht richtig ankommen, dass sie häufig sich auch nicht durchsetzen können gegen die Schulleitungsmitglieder oder gegen die Fachschaftsleitungen, die dann an den Grundregeln und Gemeinschaftsschulen häufig sagen, wir machen das schon immer so und das läuft gut so. Und wenn dann der Förderpädagoge mit einer anderen Auffassung kommt, dann wird er häufig, so vom Status her ein wenig an die Seite gedrängt. Auch hier muss man drüber nachdenken, inwieweit ich den Förderpädagogen mehr statusmäßig auch hofiere an den Grundregel- und Gemeinschaftsschulen. Also er muss dort auch was zu sagen haben. Ich gehe mal so weit, man müsste ihm vielleicht sogar in die erweiterte Schulleitung heben.
Jörg, das klingt jetzt so, als wenn diese menschlichen Probleme eigentlich das Dominierende sind bei der Umsetzung der Inklusion und diese materiellen Voraussetzungen, die auch immer wieder kritisiert werden, gar nicht so die Rolle spielen.
Richard, wir fangen immer mal mit den Menschen an. Ich komme dann noch zu den anderen Punkten.
Gut.
Okay, also weiter würde ich auch im menschlichen Bereich bleiben. Natürlich ist es auch so, dass wenn ich Weiterbildung benötige, dass ich die dann auch bekommen muss. Und hier muss auch die Qualität der Weiterbildung, die muss sich auch verändern. Auch da gibt es eine Menge Nachholbedarf. Oder zum Teil ist die Zusammenarbeit mit den Förderzentren sehr, sehr gut und zum Teil ist die Zusammenarbeit mit den Förderzentren eher schlecht, das ist auch immer personenbedingt. Ja, also wie können die Schulleiter miteinander, wie können die Pädagogen miteinander, also wenn die Chemie schon zwischen dem Fachlehrer nicht stimmt, der Deutsch, Mathe und vielleicht noch Englisch unterrichtet an einer Regelschule und der Sonderpädagoge in dieser Klasse drin ist und im Teamteaching überhaupt auf keinen Nenner kommt mit dem Fachlehrer, dann kann ich mir die Beine ausreißen und der Erfolg wird nur begrenzt sein. Also auch hier muss man mehr auf die Befindlichkeiten der Pädagogen eingehen. Man muss natürlich auch sagen, die Leute verdienen ihr Geld an den Förderschulen und sie verdienen ihr Geld an den Regelgrund- und Gemeinschaftsschulen und deshalb müssen sich auch ein wenig nicht ein wenig, sondern auch einfach anpassen. Also das ist auch schon so ein Punkt, wo man darüber nachdenken muss, dass das nicht erst in ein paar Jahren passiert, sondern zeitnah. Also der Prozess läuft ja schon seit 2004 in Thüringen. Es ist ja nicht so, dass das erst mit 2006 mit der UN-Behindertenrechtskonvention begonnen hat. Nächster Punkt ist für mich ganz entscheidend. Wir brauchen auch feste Bezugspersonen. Also es kann nicht sein, dass manche Förderschulen permanent ihre Sonderpädagogen austauschen, wechseln. Auch da sollte man eine Konstanz reinbringen. Weiter geht es um die Motivation der Sonderpädagogen, aber auch die Motivation der Pädagogen, die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in ihren Klassen haben. Also da ist immer wieder das Problem gegeben, dass Schulleitung einfach festsetzt, so nun mach mal und sieh zu, wie du allein klarkommst, Tür zu, Augen zu und durch. Ja, und ich glaube, auch das ist so ein Punkt, da müssen wir drüber sprechen, welche Möglichkeiten der Motivation kriegen Schulleitungen an Grund-, Regelschulen und Gemeinschaftsschulen, um die Kollegen zu gratifizieren, hier eine Gratifikation auszusprechen, beziehungsweise auch zu sagen, du kriegst hier eine Abgeltungsstunde, weil du eine besonders schwierige Klasse hast. Ja. Jetzt kommen wir in den personellen Bereich,
In
dem materiell-personellen Bereich. Also jetzt geht es mir darum, wie sehen die Klassenstärken aus? Also Klassenstärken müssen so gestaltet sein, dass man wenigstens bei 22 einen Cut macht, wenn ich hier zwei oder drei Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf drin habe. Dann muss man gucken, kann ich überhaupt 22, 23 Kinder in einer Klasse haben, wenn die Räumlichkeiten es nicht hergeben. Also häufig wird davon ausgegangen, wir wollen in Gruppenarbeit reingehen, wir wollen Freiarbeit machen, wir brauchen Lerntheken, wir brauchen Stationsarbeit, wir brauchen Räumlichkeiten, wo die Kinder sich entfalten können, entsprechend ihren Bedürfnissen. Aber wenn ich die Räumlichkeiten nicht habe, manche Schulen sind so vollgestopft, da habe ich einfach keine Lernecken, keinen Platz mehr für Lernecken. Das ist ein Problem. Weiter geht's natürlich auch, die Schulträger sind gefordert. Wie viele Schulen kann ich denn mit einem Fahrstuhl ausstatten oder mit einer Behindertentoilette? Also da geht es ja schon weiter. So.
Jörg, du bist aber, wenn ich jetzt deine Darlegung so rückverfolge, klingt aus deiner Stimme aber auch immer so ein bisschen Optimismus, dass die Inklusion trotzdem gelingen kann.
Ja, natürlich.
Welche Zeiträume siehst du da vor dir, wann man in Thüringen sagen kann?
Also über Integration wurde in den 70er Jahren wohl ausgiebig diskutiert. Dann liegen wir jetzt bei 2016. Ich sag mal, wenn man ein 10-Jahres-Rhythmus, 10 Jahre vielleicht, dann könnte man davon ausgehen, dass zumindest sich eine Schulstruktur etabliert hat, die Inklusion so wahrnimmt, dass man sagt, man hat eine Haltung. Ich kann es mir immer schwer vorstellen, dass ganz viele ältere Kollegen noch gewillt sind, die sich also jetzt um die 60 bewegen, hier inhaltlich umzustellen. Das kann ich mir immer nicht vorstellen, auch wenn man sicherlich Showstunden gezeigt bekommt, wenn man dann in den Unterricht hineinkommt. Nur das sind eben vereinzelte Beispiele, die nicht die Realität spiegeln. Und ich glaube einfach, also 10 Jahre mindestens, wenn sich ein personeller Wechsel auch so zeigt, dass junge Kollegen an den Schulen eingestellt werden und die Ausbildung an den Hochschulen und Universitäten auch so passiert, dass Inklusion eine Rolle spielt und dass man Sonderpädagogik als elementaren Bestandteil jeder pädagogischen Ausbildung auch mit aufnimmt. Das ist für mich ein ganz gravierendes Problem. Da fehlen die Professuren, da fehlen Fachleute auch an den Unis, die nicht nur einfach Wissen vermitteln, wie es sein könnte, also die Visionen haben, die Wünsche und Vorstellungen haben, sondern die auch praktisches Fachwissen haben. Ich glaube, die fehlen hier auch ganz stark.
Okay, Jörg, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Information. Ich drücke dir die Daumen, dass das alles klappt, was du dir auch vorgenommen hast.
Danke, Richard.
So logical, but now all my nerves are overheated, lighting fireworks. My head is submerged in some demented disco carnival. I know it's absurd. I heard people are a little bit concerned. I don't wanna be cured.
I used to be methodical and ordered inside, but now this screaming electricity has damaged my mind. And all the doctors and the nurses and the sanity meds can't stop any of the crazy in my head. Psychotropic pain. They look so pretty when they're circling the drain.
Cultures Interactive ist eine Vereinigung, die gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung dafür sorgen möchte, dass Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrerinnen und Lehrer politische Diskussion neu lernen und erfahren. Und am Telefon begrüße ich dazu Malte Pannemann von Cultures Interactive. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Cultures Interactive, was verbirgt sich dahinter? Wie ist das entstanden?
Cultures Interactive ist ein Verein, der bundesweit anerkannter Träger der freien Jugendhilfe ist. Es gibt eine Geschäftsstelle in Berlin und eine Zweigstelle in Weimar, weil wir auch mittlerweile recht viel in Thüringen tätig sind. Der Verein wurde im Jahr 2005 gegründet mit dem Ziel, ein zeitgemäßes Konzept für interkulturelle und politische Jugendarbeit zu entwickeln. Und in diesem Rahmen sollten also Workshops konzipiert werden, die die Möglichkeit eröffnen, die Handlungskompetenzen von Jugendlichen zu stärken und die soziale wie auch die politische Partizipation zu fördern. Und das Ziel des Ganzen ist, dass man eine Entwicklung auf den Weg bringt, wo Jugendliche sich mit politischen Themen beschäftigen, wo sie sich dafür begeistern können und wo man eigentlich ein Umfeld schafft, wo Gewalt, Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit eigentlich entgegengewirkt wird. Und zu diesem Zweck vermitteln also dann vor allem junge Teamerinnen also jugendkulturelle Werte des Respekts und der Gleichberechtigung rund um Thema Geschlecht, Ethnie, Jugendkultur. Und darüber hinaus arbeiten wir eben auch in der Erwachsenenbildung, zum Beispiel eben in den Kontexten Schule, Jugendclubs und Jugendamt.
Ihr seid also seit 2005 aktiv unterwegs. Das sind also gut 11 Jahre Erfahrung, die da zugrunde liegen. Was hat sich denn in der Zeit aus eurer Wahrnehmung in der politischen Diskussion bei Kindern und Jugendlichen geändert?
Aktuell sind wir vor allem unterwegs im Bereich Willkommenskultur. Das kann man sagen, weil das Thema natürlich so die letzten 2-3 Jahre wirklich ganz verstärkt auf die Tagesordnung gesetzt worden ist. Zu Beginn der Arbeit des Vereins war es noch so ein bisschen so, dass man eigentlich eigentlich in den 90ern gemerkt hat, dass ganz viele politische Konzepte oder ja, Konzepte, die man gefahren hat in einem Bereich der politischen Bildung mit jungen Erwachsenen oder Jugendlichen, nicht so funktioniert haben, wie man sich das gewünscht hat. Und teilweise sogar das Gegenteil von dem bewirkt hat, was man wollte. Galt also eigentlich aufzuräumen, sag ich mal, in der Frage, wie mit Jugendlichen umgehen, die offen für rechte Inhalte sind oder die schon so ansatzweise rechte Inhalte vertreten. Das war sozusagen viel Entwicklungsarbeit und daraus hervorgegangen ist ein Konzept, das wir Handlungskonzept zum Umgang mit rechtsaffinen Jugendlichen nennen. Das war ursprünglich eher so für den ländlichen Raum gedacht. Mittlerweile haben wir festgestellt, es funktioniert auch in urbanen Räumen ganz gut. Und jetzt im Moment, so in den letzten 2 Jahren, so, wo die Flucht- und Migrationsbewegung zugenommen hat, haben wir dann natürlich voll Fahrt aufgenommen und geben im Moment vor allem sehr viel Schulprojekttage.
Das ist sicherlich notwendig, weil doch viele Fakten nicht vorhanden sind und viele Gerüchte auch aufgenommen werden. Das ist auch so eure Wahrnehmung.
Sag mal, das Hauptproblem kann man eigentlich sagen, ist, dass aus Fragen Vorurteile werden, wenn es keinen Kontakt gibt, wenn es keine Informationen gibt. Also um mal ganz klassische Beispiele zu nennen, die Frage, wo kommt ihr eigentlich her, die man ja auch an die Flüchteten direkt richten könnte. Wenn es keinen Kontakt gibt, dann wird daraus irgendwann, na da wo die herkommen, das weiß man ja auch alles nicht. Ne? Oder die Frage, welche Sprachen sprechen sie überhaupt? Wenn man das nicht, wenn man nicht Gelegenheit hat, das zu erfahren, dann wird daraus irgendwann, na, mit denen kann man sich auch nur mit Hand und Fuß verständigen oder so. Unsere Erfahrung sagt eigentlich, je weniger Kontakt zu geflüchteten Menschen da ist, desto größer sind die Ressentiments, die Vorurteile. Und je häufiger und besser die Gelegenheiten sind, diese Vorurteile oder Gerüchte eigentlich einem Realitätscheck zu unterziehen, desto mehr stellt sich dann als so in der Form nicht richtig heraus und desto häufiger machen die Menschen auch die Erfahrung, dass das ja doch ganz nette Menschen sind.
Die Schule bietet dafür natürlich ein breites Feld, aber Lehrerinnen und Lehrer beklagen, dass ihnen nicht genügend Handwerkszeug zur Verfügung steht, um angemessen reagieren zu können. Wie ist denn die Situation dort tatsächlich?
Ja, also ich würde sagen, dass auf jeden Fall so ist, dass die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer auf die Situation, wie sie jetzt ist, nicht ausreichend vorbereitet. Und hinzu kommt natürlich, dass die Ausbildung bei vielen Lehrkräften in Thüringen schon länger zurückliegt. Wir haben ein eher ältes Kollegium und da muss man tatsächlich sagen, ja, ohne weiteres kann man auch schwer von den Leuten verlangen, dass sie das also so einfach managen.
Bietet das Team nichts an?
Also was wir anbieten von Cultures Interactive ist, sind wirklich im Rahmen der Bildungsbausteine von der Landeszentrale wirklich Fortbildungen, die sich direkt an Lehrkräfte richten. Also wir haben auch Fortbildungen, die direkt an Jugendamtsmitarbeiterinnen sich richten oder an Leute, die in Jugendclubs arbeiten. Aber wir bieten eben auch Fortbildungen an, denn das ist wirklich wichtig, das sind neue Herausforderungen und da muss man sich auch entsprechend fortbilden, um dem gewachsen zu sein.
Was lernen die Kinder und Jugendlichen in diesen Workshops?
Also die Jugendlichen werden, sag ich mal, herangeführt an die Workshops, indem wir verschiedene jugendkulturelle Themenbereiche anbieten. Also wenn wir an eine Schule kommen, dann ist es so, dass wir einen Tag haben, wo wir Auswahlzettel verteilen, wo wir ein bisschen was über den Verein erzählen, ein bisschen was darüber erzählen, wie so ungefähr ein Schulprojekttag abläuft. Und wir haben dann die Wahl, sich sozusagen der Jugendkultur anzuschließen oder dem Workshop anzuschließen, der sie am meisten interessiert. Das kann Hip-Hop sein, das kann Rock oder Metal sein, das kann Skateboardfahren sein, Foto, Video, Graffiti, da bieten wir also wirklich die verschiedensten Sachen an, Skateboarding und so weiter. Und wir sagen mal, wir machen die eine Hälfte des Schultages machen wir vor allem politische Bildung, die andere Hälfte machen wir vor allem wirklich Praxis in der Jugendkultur. Wenn wir da im Schulprojekt da sind, ist das nicht irgendwie strikt getrennt. Es ist auch nicht so, dass es einen Teamer gibt, der nur das eine macht, also nur die politische Bildungsarbeit und der andere Teamer, der macht irgendwie dann nur die Jugendkultur in der zweiten Hälfte des Schultages, sondern das ist aufeinander bezogen. Also wir machen natürlich ein spielerisches Kennenlernen mit den Jugendlichen. Wir als Teamerin für politische Bildung sammeln dabei eigentlich schon Informationen über die Situation, Lage an der Schule, besprechen auch Probleme, die es gibt mit den Jugendlichen, stellen einen Bezug her zu der Jugendkultur, weil Jugendkulturen an sich eigentlich alle den Ansatz haben, do it yourself, also dass man es selber machen kann. Sie haben eigentlich alle einen internationalen Hintergrund. ob das nun Hip-Hop ist oder ob das Skateboarding ist, also das, was sozusagen die Jugendkultur, die verbindet eigentlich auch immer über Grenzen hinweg. Und das sind eben Anknüpfungspunkte für politische Bildungsarbeit, wo man ganz nah an der Jugendkultur, also auch ja Vorurteilen oder Bedürfnissen nach Abgrenzung, wo man sich damit auseinandersetzen kann und das diskutieren kann.
Sind da auch Trainingsstunden vorgesehen, um vielleicht geflüchtete Kinder in der Schule entsprechend aufzunehmen und dann auch im Schulalltag zu begleiten?
Also wenn die Schulen uns vorher darüber informieren, dann passen wir die Workshops, in denen auch geflüchtete Kinder sind, entsprechend an. Das heißt natürlich einmal, dass wir verstärkt auf visuelle Methoden setzen und weniger auf sozusagen längere Erzählungen oder irgendwie Kurzinputs in Referatsform, um die Schwelle so ein bisschen zu senken. Und natürlich dann im ganz praktischen Teil geht es natürlich darum, dass die Kinder alle gemeinsam was machen. Und das ist natürlich auch ein Moment, wo die Gruppe der Jugendlichen dann miteinander arbeitet und wo die geflüchteten Kinder entsprechend einbezogen werden.
Das Gespräch mit Malte Pannemann setzen wir nach der nächsten Musik fort und die kommt von Proletar Nossing et al. Malte Pannemann von Cultures Interactive ist am Telefon und er informiert über Politik in der Schule in Zeiten von Tygida und AfD, Projekte, die sein Verein an Schulen anbietet. Bei diesen ganzen politischen Diskussionen und Auseinandersetzungen, Malte, ist ja immer auch die Persönlichkeit des Lehrers gefragt, dass die Lehrer eine eigene Haltung zeigen sollen. Das ist ein schwieriges Kapitel. Wie weit ist denn das verbreitet? Was erlebt ihr da an den Schulen?
Ganz unterschiedlich, muss ich wirklich sagen. Wir erleben eigentlich die ganze Bandbreite. Ne? Es gibt Schulen, an denen die Idee vorherrscht, Schule ist ein politisch neutraler Raum und politische Fragen werden hier eigentlich nicht verhandelt und das soll auch nicht Thema sein. Das führt dann in der Praxis dazu, dass natürlich die Jugendlichen trotzdem mitbringen, wissen, dass sie von ihren Eltern haben, was sie im Fernsehen gesehen haben, was sie durch soziale Netzwerke und andere Medienkanäle erfahren haben und das untereinander diskutieren, bloß eben immer unbegleitet, weil es sozusagen als nichts angenommen wird, was sozusagen Teil des Schulalltags ist. Das ist dann schwierig, weil es dann auch keine Möglichkeit gibt, Fehlinformationen oder Gerüchte zu korrigieren. Es gibt keine Interventionsmöglichkeit. Wir erleben auch das komplette, sag ich mal, Gegenbeispiel. Wir erleben Schulen, wo transparent darüber informiert wird, wenn sozusagen geflüchtete Kinder an die Schule kommen, wo nicht versucht wird, sich irgendwie abzuschotten oder falls mal für ein paar Wochen die Turnhalle belegt wird, sondern wo man wirklich versucht, sozusagen das transparent und nicht geheimniskrämerisch zu handhaben und wo ganz verschiedene Sachen gemacht werden, um Neuankömmlinge sozusagen zu integrieren. Also dass ein Herbstfest zum Kennenlernen durchgeführt wird, dass es außerschulisch auch Projekte gibt, um Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, und das führt dann auf jeden Fall dazu, dass die Fragen, die alle haben, berechtigterweise, dass die gefragt werden können und dass daraus keine Vorurteile entstehen, weil es darauf natürlich auch Antworten gibt. Und das sind also auch sehr, sehr positiv hervorstechende Beispiele, die wir kennenlernen. Für die Lehrerin selber kann man wirklich sagen, es ist eigentlich wichtig, zu widersprechen oder überhaupt den Raum dafür natürlich zu schaffen, wenn der da ist, dass man auch über politische Fragen diskutieren kann, zu widersprechen, wenn man etwas nicht so sieht. Das ist schon ganz wichtig, wenn ein Vorurteil oder ein Gerücht kommt oder jemand eine eher rechte Position äußert, wenn man dann sagt, das sehe ich nicht so, ist das schon spannend für den, der das geäußert hat. Da gibt es Widerspruch, da gibt es auch andere Meinungen dazu. Und ist für alle anderen auch ganz wichtig zu sehen, okay, das ist eine Sache, die ist nicht abgeklärt, das muss man diskutieren und da gibt es vielleicht ein Für und Wider. Und dann ist natürlich wünschenswert, wenn die Lehrerinnen und Lehrer auch wirklich immer eine humanistische Position formulieren. Also eine Alternative zu Gerüchten, die die Runde machen, anbieten und ganz klar sagen, also wenn Menschen aus Syrien oder aus dem Irak oder Afghanistan nach Deutschland fliehen, das sind Länder, in denen seit teilweise 15 Jahren Krieg herrscht, dass das natürlich berechtigt ist, dass es eigentlich gilt, die hier gut aufzunehmen, und es geht nicht unbedingt immer darum, rechte Positionen sozusagen bis ins Haarkleinste zu zerlegen und zu widerlegen, aber als Lehrkraft sozusagen zu zeigen, es gibt eine Alternative, es gibt eine offene, menschenfreundliche, bejahende Alternative zu rechten Positionen, die man auch jeden Tag in Fernseh-Talkshows beobachten kann.
Malte, was muss denn jemand tun, der euch jetzt in die Schule haben will, der jetzt mit euch einen Workshop oder eine Projektwoche machen möchte?
Also es braucht einfach jemanden an der Schule vor Ort, der sich dafür den Hut aufsetzt und sich da reinkniet, und das muss natürlich erstmal mit der Schulleitung, mit dem Kollegium besprochen werden. Also wenn es irgendwie an der Schule nicht gewollt ist, dann macht es natürlich auch keinen Sinn, so einen Projekttag durchzuführen. Und wenn erstmal klar ist, ja, wir wollen an unserer Schule so einen Projekttag durchführen, dann kann man sich also auch einfach an uns wenden und dann kümmern wir uns also auch darum, die entsprechenden Fördermittel zu organisieren, sodass das für die Schule also völlig kostenfrei bleibt. Das nehmen wir dann alles in die Hand. Aber es muss eben wirklich innerhalb der Schule gewollt sein. Und eine zweite Sache ist, es reicht nicht nur zu sagen, ja gut, dann lassen wir sie halt machen, sondern damit so ein Schulprojekttag wirklich nachhaltig sein kann, ist es auch wichtig, dass die Lehrerinnen und Lehrer sich eben Handwerkszeug aneignen, um die aufgeworfenen Fragen und die Dinge, die auch, sag ich mal, auf den Tisch kommen, wenn wir bei so einem Schulprojekttag sind und ja auch vieles dann rausfinden, was vielleicht bisher so im Verborgenen geblieben ist, wenn das bearbeitet werden kann. Und deswegen sagen wir eigentlich mittlerweile, also eine entsprechende Lehrerfortbildung parallel zum Schulprojekttag oder im Nachhinein muss eigentlich obligatorisch sein, denn wenn wir am Ende einen Sachbericht abliefern und sagen, hier, es gibt bestimmte wirkliche Probleme, die müssen angegangen werden, und es aber nicht die Bereitschaft gibt, sich auch selber fortzubilden als Lehrkraft, dann hat man natürlich sozusagen einiges aufgerissen mit dem Schulprojekttag, aber wenn es dann im Nachhinein nicht weiter bearbeitet werden kann oder nicht weiter bearbeiten wird, dann fängt natürlich so ein Schulprojekttag irgendwann an, langsam zu verpuffen.
Das war Malte Pannemann von Cultures Interactive. Vielen Dank, Malte, für diese Information.
Vielen Dank für das Interview.
Weitere Informationen zu Cultures Interactive können Sie auf der entsprechenden Internetseite www.cultures-interactive.de erfahren oder über die Außenstelle in der Paul-Schneider-Straße 17 in 99423 Weimar mit dem Telefon 0176 48 25 7041. Bildung in Thüringen. Und kurz vor dem Ende der Sendung wollen wir damit schließen, wo wir angefangen haben, mit einem Schüler, mit einem Lehrerwitz, wie sich Lehrer über ihre Schüler lustig machen. Micha, was hast du rausgesucht aus der Vielzahl dieser Sachen?
Ja, also ein Musiklehrer bittet den Schüler, sein Instrument in die Mitte des Raumes auf den Boden zu legen. Er stellt sich dann neben den Schüler und bittet ihn, ganz leise zu sein. Nach einer Weile fragt er: Hörst du was? Der Schüler sagt: Nö. Der Lehrer wartet nochmal und fragt dann nochmal: Hörst du denn jetzt was? Der Schüler sagt wieder: Nee. Da sagt der Lehrer: Siehst du, der Scheiß kommt nicht aus deinem Instrument.
So, und ja, danke Michael für diese Einführung und für die Ausführungen. Wir werden also in den nächsten Sendungen da immer wieder mal einen gucken lassen, wie man so schön genau sagt.
Wohlgemerkt sind das tatsächlich Sachen, die erzählt wurden in der Schule. Und wenn Sie Lust haben oder ihr Lust habt, dann schickt uns doch eure Erfahrungen, was Lehrer so Lustiges mit Schülern gemacht haben oder erzählt haben über Schüler, an die E-Mail-Adresse.
Ja, das kann man auf der Internetseite von Radio Frei, wenn die Sendung dann erscheint, dann ist eine Kommentarzeile dazu, da kann man das locker eingeben oder auf rschäfer@radio-frei.de. Das war Bildung in Thüringen für heute. Danke fürs Einschalten und Zuhören und wir hören uns wieder in 14 Tagen dann mit Elternvertretern hier aus Erfurt, auch zum Thema Inklusion und Flüchtlinge. Tschüss.
Tschüss.
I met a man who punched a wall and riding on the train. I said, what makes you simmer? What makes you burn? What makes you get this way? He said, I just had a moment. I saw my love turn red. Now I don't remember where I went or anything I said. I can't feel my insides wrenching. I can't hear the buzz. I can't feel the step people say in my eardrums. 'Cause I'm some violence is obvious, but my